NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Maximiliane Hecke liest die dritte Folge aus dem Roman Windstärke 17 von Caroline Wahl. Ida ist auf Rügen gestrandet. Körperlich ist sie da, sie powert sich aus durch Schwimmen im Meer, Rennen und Brüllen. Aber in ihrem Kopf und in ihrer Seele ist sie noch bei ihrem Zuhause, das sie nach dem Tod der Mutter fluchtartig verlassen hat. Die Erinnerung an sie lässt sie nicht los. Sie war Alkoholikerin. Eine Arbeit als Kellnerin hat sie in der Kneipe zur Robbe gefunden, wo sich vor allem die Einheimischen treffen. Auf dem Aussichtsturm des Rügener Baumwipfelpfades ist sie von einem Unwetter überrascht worden. Jetzt ist sie pitschnass.
Ich bin pitschnass und spüre meine Hände nicht mehr, als ich durch den Wald und über die Straße Richtung Strand renne. Taub trabe ich an der Promenade zurück Richtung Stadt und verlangsame meine Schritte. Zwischen den Wellen springen bunte Windsurfsegel auf und ab. Sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist irgendwas zwischen Kampf und Tanz. Mal wirkt es so, als wollten die Surfer das Meer bezwingen. Und im anderen Moment bilden sie eine Einheit mit den grünen Türmen. Einer springt hoch, das Segel dreht sich, er fängt es wieder auf. Der andere springt hoch in die Luft und macht tatsächlich einen Loop. Und der andere stürzt. Das muss ein gutes Gefühl sein, da draußen zusammen mit den Wellen und dem Sturm zu toben. An der Promenade stehen Touristen, um den Windsurfern zuzuschauen. Vielleicht auch die Lehramtsstudentinnen. Am Strand steht der Surfer, der gestern Abend in der Robbe bei den Jungs saß. Der kleine, kräftige Engelbert Strauß-Typ. Ich versuche vergeblich, die anderen Surfer zu identifizieren. Aber ist ja auch egal. Auf einmal donnert und tröpfelt es. Mit dem Donnern wird der Wind noch stärker, scheint aus allen Richtungen zu blasen. Sand fliegt mir in die Augen. Es blitzt. Es schüttet. Ein Unwetter. Die Zuschauer entfernen sich fast rennend, während ich wie angewurzelt stehen bleibe und warte, bis ich wegfliege. Die Windsurfer surfen zum Ufer, stehen am Strand, schauen aufs Wasser, machen sich mit ihrem Material auf dem Weg Richtung Promenade. Einer bleibt am Strand stehen, läuft hin und her und winkt mit beiden Armen dem pinken Segel zu, das unbeirrt weiter tanzt. Das sieht echt krass aus. Der pinke, einsame Windsurfer, die chaotischen Wellen, die Blitze im schwarzen Himmel. Wie er springt und stürzt und einfach nicht genug bekommt. Ein Blitz scheint ihm gefährlich nahe zu kommen. Will der sterben? Als der Typ am Strand gerade Anstalten macht, sich noch einmal mit seinem Zeugs ins Wasser zu stürzen, brettert der pinke Surfer ihm entgegen, springt im Uferbereich vom Brett und trägt sein Zeug zum Strand. Ich wusste es und renne los. Ich renne, damit sich unsere Wege nicht kreuzen. Der soll nicht denken, dass ich ihm hier im Unwetter zugeschaut habe. Ich renne Richtung Stadt, linse kurz nach links, um zu checken, wie weit die beiden entfernt sind, und der Kapuzenpulli sieht mich. Der hält mich für komplett verrückt. Dabei ist er doch selbst komplett verrückt. Während ich durch Blitze, Donner und Regen zum Hostel renne, denke ich daran, wie er gelacht hat, als er aus dem Wasser kam. Wie ein Kind. Nela, willst du sterben? Dumme Frage. Ich flüchte vor dummen Fragen und vorwurfsvollen Blicken unter die Dusche, die nur ganz kurz warm und dann immer kälter wird. Ich stehe unter der kalten Dusche und will weg. Weg von der kalten Dusche. Weg von hier. Ich will weg, aber weiß nicht wohin. Immer noch taub und zitternd trete ich aus der Dusche und ziehe mir ein Kleid und den dicken lilafarbenen Strickpulli von vorhin an und sage, ich gehe arbeiten. Als ich bei der Robbe ankomme, sitzt Knut im Sturm mit einer Pfeife auf der Bank. Knut, moin! Ich setze mich neben ihn und zünde mir eine Zigarette an. Ich, hi Knut, wie geht's? Er antwortet erstmal nicht. Knut, und dir? Ganz gut. Wie lange bleibst du eigentlich auf der Insel? Weiß nicht. Und du? Das war jetzt nicht makaber gemeint, ergänze ich. Ein leichtes Schmunzeln auf seinem Gesicht. Wir sitzen schweigend nebeneinander in dem Sturm, auch als Zigarette und Pfeife schon längst leer geraucht sind. Irgendwann steht er auf. Knut, wir müssen noch die Abrechnung machen. 16 Euro Stundenlohn plus Trinkgeld. Ist das in Ordnung? Gestern hat er 13 gesagt. Ich nicke. Heute sind wenig Gäste da und die meisten Gesichter kenne ich von gestern. Ich verteile Bier und sammle leere Gläser und Flaschen ein, während es mir immerzu schlechter geht. Mir ist kalt. Ich habe Schüttelfrost, Gliederschmerzen und einen höllischen Druck im Kopf. Ich höre auf, herumzurennen, spüle Gläser und denke an Nelas Frage, ob ich sterben will. Ich höre auf, Gläser zu spülen und versuche einfach nur dazustehen. Aber meine Beine geben nach. Schwarz. Ich öffne die Augen. Verschwommen, lehne mich an eine Theke. Knut. Ralf, ruf einen Krankenwagen. Ich. Nein, nicht Krankenwagen. Mir geht's gut. Nicht Krankenhaus. Sonst renne ich weg. Ich versuche aufzustehen, aber alles dreht sich. Ich sehe Sterne und sacke wieder zusammen. Knut. Ruf Marianne an und gib sie mir. Knut führt mich zu einem Stuhl, setzt mich dorthin. Ich nehme alles nur so halb wahr. Marianne, groß gewachsen, vielleicht Ende 60. Weißblondes, glattes Haar, strenge grüne Augen, khakifarbener Parker, stürmt die Bar, kommt zu mir. Marianne, du armes Ding. Sie streicht mir die Haare aus dem Gesicht und legt ihre Hand auf meine Stirn. Ein silberner Passat. Natürlich. Ich halte mich an dem Wagen fest und überlege, ob ich da wirklich einsteigen will. Mir geht's eigentlich schon viel besser, lalle ich, als ob ich betrunken wäre. Marianne, du kommst jetzt erst einmal mit zu uns. Und irgendwie ist es das, was ich hören will. Ich ergebe mich, sacke auf dem schwarzen Kunststoffsessel zusammen und schließe die Augen. Marianne, ich halte noch schnell beim Rewe. Ist das in Ordnung? Ich, ja. Wie heißt du überhaupt? Ida. Ich bin Marianne, die Frau von Knut. Ich versuche, ihr zuzulächeln. Marianne, isst du Fleisch? Ich, ja. Irgendwelche Allergien? Nein. Ich freue mich, dass sie nur Fragen stellt, die ich beantworten kann, und döse vor mich hin. Eine Hand auf meiner Schulter. Marianne, wir sind da. Ein Backsteinhaus. Benommen trete ich in das warme Haus, in dem gar kein Wind weht. Es riecht nach fremdem Zuhause. Gut. Marianne, ich lasse dir ein Eukalyptusbad ein und suche dir was zum Anziehen raus. In Ordnung? Ich sage, ja, weil ich das Gefühl habe, dass Marianne eine Frau ist, die ein Nicken nicht in Ordnung findet. Ziehe meine Boots aus und während sie durchs Haus wuselt, erkunde ich das Erdgeschoss. Die erste Tür des Eingangsbereichs führt in eine schmale, orangefarbene, sehr ordentliche Küche, in der es nach Kuchen und Kaffee riecht. Eine Linzertorte steht auf der Arbeitsfläche. An der Wand hängt ein kleines, gerahmtes Bild von Knut und Marianne um die 20. Marianne im Hochzeitskleid, Knut im Hemd mit Pilotensonnenbrille. Beide sehen glücklich aus. Von der Küche gelangt man in das Esszimmer, ein dunkelbrauner Tisch mit weißer Tischdecke, darum 6 gepolsterte dunkelbraune Stühle, 2 davon am Fenster, weiße gestickte Gardinen, auf der Fensterbank viele Blumen, deren Namen ich nicht kenne, eine Standuhr in der Ecke, daneben an der Wand ein Bild. Acryl. Schiffe auf unruhigem Meer, hauptsächlich dunkelgrün und Grautöne. Bedrohlich, aber schön. Hinter den beiden anderen Stühlen, gegenüber vom Fenster, ein dunkelbraunes, glänzendes, verspieltes Buffet mit Geschirr darin. Darauf eine Kristallschale mit Zuckerwürfeln und einem kleinen Silberlöffel, gelbe Tulpen in einer dunkelgrünen Vase und Postkarten. Die Karten sind mit Alpen, einer Barcelona-Collage, einer Blumenwiese und einem Baby bedruckt, das Liv heißt und bei der Geburt 3100 Gramm gewogen hat. Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm ich bei der Geburt gewogen habe. Ich widerstehe dem Drang, die Karten umzudrehen und zu lesen, und setze meinen Rundgang in das an das Esszimmer anschließende Wohnzimmer fort. An der Wand ein beachtliches Bücherregal, daneben in der Ecke ein Plattenspieler, roter Perserteppich, beiges Sofa und 2 Sessel, in der Mitte ein Glastisch, ein Buch und die Ostseezeitung darauf. Dahinter ein Fenster, gestickte weiße Gardinen, auf der Fensterbank wieder viele Blumen, deren Namen ich abgesehen von der einen lilafarbenen Orchidee auch nicht kenne. In der anderen Ecke ein Schaukelstuhl aus hellem Bambus. Die Schiebetür daneben führt auf den Balkon. Ich setze mich in den Schaukelstuhl und schaukle ein bisschen. Ich saß noch nie in einem Schaukelstuhl. Und es ist nicht so spektakulär, wie ich es mir vorgestellt habe. Marianne steht mit schrägem Kopf und verschränkten Armen im Türrahmen und beobachtet mich mit kritischem Blick und kleinem Lächeln. Marianne, das Bad ist fertig. Das Bad ist grün gefliest und riecht nach Kamille-Feuchttüchern, Kölnisch Wasser und Eukalyptus. Die Wärme tut erschreckend gut. Und ich spüre, wie ein bisschen Leben in meine kalten Knochen zurückkehrt. Mein Kopf pocht immer noch vor Schmerz. Ich befürchte, er platzt demnächst. Marianne vor der Tür. Bademantel liegt im Regal. Marianne. Dein Zimmer ist gegenüber. Auf dem Bett liegt etwas zum Anziehen. Dein Zimmer, hat sie gesagt. Als ich die Kälte nicht mehr spüre und mir wohlig warm ist, stehe ich auf, verlasse die Badewanne und kann mich gerade noch an der Wand abstützen. Mein Kreislauf ist immer noch am Arsch. Im weichen Bademantel tapse ich in mein Zimmer. Bunte Holzbuchstaben an der Tür. Mandy. Beiger Teppichboden, gelb gemusterte Tapete, ein dunkelblauer Schreibtisch am Fenster, ein Kiefernschrank. Das schmale Bett ist rot-weiß kariert bezogen. Ein pinkfarbener Niki-Anzug liegt darauf. An der Wand sieht man Spuren von Postern, die nicht mehr da hängen. Abgesehen von den 5 Holzbuchstaben weist in diesem Zimmer nichts auf ein ehemaliges Kinder- oder Jugendzimmer hin. Sehr unpersönlich und leer. Wie ein Gästezimmer. Ich schlüpfe in den weichen Niki-Anzug, lege mich rücklings auf das schmale Bett, schaue an die weiße Decke und denke, dass es das doch jetzt nicht sein kann. Mein Leben mit diesem brüllenden Kopf. Es klopft. Einmal. Ich. Herein. Marianne stellt eine Kanne Tee auf den Nachttisch. Ich. Ich kenne keine einzige Mandy. Marianne. Hier heißen viele Mandy. Sieht Mandy aus wie eine Mandy? Wie sieht denn eine Mandy aus? Weiß nicht. Vielleicht rötliches Haar, blaue Augen. Auf jeden Fall wie ein Star. Fast. Marianne lächelt leicht. Sie hat blondes Haar und blau-graue Augen. Aber sie sieht schon ein bisschen aus wie ein Star. Schlank, großgewachsen und schicke Kleidung. Sie wollte mal Schauspielerin werden. Und dann? Marianne geht zum Fenster und öffnet es. Ein Windstoß. Sie ist schwanger geworden und hat eine Ausbildung zur Hotelkauffrau gemacht. Marianne dreht sich um und will das Zimmer verlassen. Ich? Und was arbeitest du? Marianne? Ich war Grundschulrektorin. Und du? Puh. Ich studiere Literatur, aber ich höre wahrscheinlich auf.
Wieso?
Weil ich eigentlich was anderes machen will. Marianne stellt keine Nachfrage. Sie nickt und geht zur Tür. Ich. Was machst du jetzt? Marianne. Ich bereite die Suppe zu. Kann ich dir helfen?
Klar.
Tilda hat früher auch immer Hühnersuppe gemacht, wenn ich krank war. Ich. Tilda hat früher auch immer Hühnersuppe gemacht, wenn ich krank war. Marianne schneidet die Karotten vor sich in Scheiben, während ich die Frühlingszwiebeln in Ringe schneide und fragt nicht, wer Tilda ist. Ich, meine große Schwester. Marianne, und deine Mutter? Ich schüttle den Kopf. Die kocht nicht so gut. Falsches Tempus. Schweigend schnippeln wir beide vor uns hin. Ich Kartoffel, sie Kohlrabi. Marianne, schneid die Würfel ein bisschen kleiner. Konzentriert schneide ich die Würfel ein bisschen kleiner. Als die Würfel bereits viel zu klein sind, viertle ich sie noch einmal und bringe den Satz hervor, den ich noch nie hervorgebracht habe. Meine Mama ist tot. Subjekt, Prädikat, Subjekt, Prädikativ. Easy. Jetzt hält Marianne inne, während ich weiter Würfel viertle. Noch bevor sie die Fragen stellen kann, die sowieso schon da sind und die ich nicht hören möchte, sage ich. Vor 2 Monaten. Tablettenüberdosis. Ich betrachte den Kartoffelmatsch vor mir und schaue dann fragend zu ihr hoch. Marianne schiebt mir eine neue Kartoffel hin. Marianne. Nicht ganz so kleine Würfel. Schweigend sitzen wir am Tisch, löffeln die Suppe und ich denke daran, wie ich mit Tilda jeden Abend am Tisch saß und gegessen habe. Manchmal auch mit Mama. Aber das war dann nicht so entspannt. Oft haben Tilda und ich an dem Tisch auch schon vorher gesessen. Ich an meinen Hausaufgaben, sie an ihrem Mathekram. Wie krass schön das war, diese Koexistenz, habe ich erst realisiert, als sie weggezogen ist. Als Tilda nicht mehr da war, habe ich meistens allein gegessen und währenddessen YouTube-Videos oder Trash-TV auf meinem Smartphone geschaut, weil ich die Stille schlecht ertrage. Ich höre das Ticken der Wanduhr. Tick, tack. Das Pendel schlägt hin und her. Ich, gongt die auch? Marianne. Ja, aber leider falsch. Das heißt? Das Pendel bleibt dauernd stehen und deswegen stimmen Uhrzeit und die Anzahl der Schläge nicht überein. Wir kommen nicht mehr hinterher, sie richtig einzustellen. Wie um uns Mariannes Aussage zu beweisen, schlägt die Uhr kurz nach ihrer Aussage dreimal, obwohl es schon 18.35 Uhr ist. Marianne lacht. Ich? Wie funktioniert die Uhr denn? Marianne? Das kann dir Knut ganz genau erklären. Ich weiß nur, dass der Taktgeber von der Uhr dieses Pendel ist. Ich nicke. Cool. Ich? Ist Mandy deine einzige Tochter? Marianne? Nein, wir haben noch einen Sohn. Sebastian. Und wohnen die noch auf der Insel? Mandy, ja. Sebastian wohnt in Stuttgart. Und hast du Enkelkinder? Ja, Jasper und Emily, beide von Mandy. Und wohnen die noch auf der Insel? Nein, Jasper wohnt in Hamburg und Emily in München. So wie die meisten Jugendlichen hier haben sie die Insel verlassen, sobald sie Flüge waren. Jasper habe ich aber schon gesehen, in der Bar. Der kommt ab und zu mit seinen Freunden hoch, wenn guter Wind angesagt ist zum Surfen. Ich denke an den Kapuzenpulli. Kommen seine Freunde auch von hier? Ja, die sind alle hier zusammen aufgewachsen und auch alle zusammen weggezogen. Berlin, Hamburg und so weiter. Ich zügle mich, weiter Fragen zu stellen. Nachher wirft sie mir noch eine fiese Gegenfrage zurück. Aber das wird sie nicht tun. Marianne stellt keine fiesen Fragen und das mag ich. Marianne, willst du einen Nachtisch? Ich habe noch Linzertorte und Butinchen. Marianne stellt nur Fragen, die ich beantworten kann. Ja, was ist denn Butinchen? Eis am Stiel mit Kaugumminase. Kennst du nicht? Während ich dem kleinen Butinchen seine braunen Schokoglasurhaare abknabbere, frage ich Marianne. Was machst du, wenn die Gedanken im Kopf zu laut sind? Marianne lacht. Kann man da wirklich was machen? Ich zucke mit den Schultern, beiße dem kleinen Butinchen die rosafarbenen Erdbeeraugen ab, lege seine grüne Kaugumminase wie Marianne auf die Serviette, verschlinge die untere Vanillegesichtshälfte mit dem Erdbeermund, lege den Stiel wie Marianne in den leeren Suppenteller und zerkaue die Nase vom kleinen Butinchen. Marianne, morgen gehe ich walken. Wenn es dir besser geht, kannst du ja mitkommen. Ich nicke. Abends schiebt sie einen Fernseher in mein Zimmer. Marianne? Fernsehen ist auch immer gut, oder? Ich nicke. Danke, Marianne. Gerne, Ida. Marianne? Gute Nacht. Schlaf gut. Wenn sie wüsste. Danke. Schlaf du gut. Ich schaue ein bisschen eine schlechte Hollywood-Liebeskomödie auf ProSieben. Schlafe ein. Träume davon, dass wir eine Badewanne haben und ich jeden Tag Angst habe, dass etwas in der Badewanne passiert. Wache irgendwann auf und kann nicht mehr einschlafen. Draußen stürmt es und das Haus ächzt und krächzt, als ob es diesen Sturm nicht überleben wird. Ich liege wach da, schaue Richtung Decke und finde Mama auf, wie ich sie jede Nacht seit 2 Monaten immer wieder auffinde. Mit AirPods bzw. Krakow Loves Adana, It's My Life in den Ohren bin ich an diesem Sonntagabend im Frühling nach Hause gelaufen, von der Bushaltestelle mit meiner Schwimmtasche in der Hand. Ich kam gerade zurück aus Prag von einem Wochenendtrip mit Samara, den sie mir zu Ostern geschenkt hatte, obwohl Samara gar kein Ostern feiert. Samara und ich schenkten uns abwechselnd solche Wochenendtrips oder Wochentrips. Meistens fuhren wir billig mit Flixbussen oder Zügen in irgendwelche Großstädte. Wir waren schon in Paris, Sevilla, Barcelona, Stockholm und ganz oft in Berlin. Diese Samida-Wochenenden mit Samara waren das Schönste. Das Samida-Wochenende in Prag war zu schön. Ich hatte mich in die Stadt verliebt, die so märchenhaft war, in den Frühling, der so laut und stark war, dass der Sommer nur gut werden konnte, und im Techno-Club in diesen Typen mit dem Fokuhila und dem Ohrring, der Roman oder Marian hieß. Aber diese letzte Verliebtheit war wahrscheinlich auch ein bisschen den Pillen geschuldet, die wir genommen hatten. Als bei der Rückfahrt Samaras Kopf auf meiner Schulter lag, der leicht schnarchte, draußen das tiefgrüne böhmische Mittelgebirge vorbeizog, dachte ich kurz, dass ich doch ein bisschen glücklich bin und dass ich vielleicht mal in so einer Stadt wie Prag wohnen könnte. It's my life, it's now or never, singt Dennis Čiček, als ich, während ich zwei Schritte pro Bordstein gehe, im Augenwinkel sehe, dass in unserer Wohnung kein Licht brennt. But I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive. Renne die letzten Schritte zur Haustür. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. Schließe die Haus- und Wohnungstür auf. I just want to live while I'm alive. Renne ins Wohnzimmer. Aufgeräumt und sauber. In die Küche. Aufgeräumt und sauber. Öffne die Tür von Mamas Zimmer und erstarre. Da liegt sie, im Bett, zugedeckt. In dem rot karierten Flanellpyjama, den Tilda und ich ihr letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt haben und den sie noch nie getragen hatte. Die Haare glänzten wie frisch gewaschen. Leicht offener Mund. Ihr Gesicht, so blass, als wäre sie tot. In meinen Ohren immer noch. It's my life. Ich tippe auf Tildas Namen und Dennis hört endlich auf zu singen. Es tutet viel zu oft. Tilda, geh ran, brülle ich. Auch mein Brüllen weckt Mama nicht auf. Tilda? Ida? Ich. Mama liegt im Bett. Sie sieht nicht lebendig aus. Fuck, überprüf die Atmung. Ich trau mich nicht. Tu es. Ich gehe auf Mama zu. Tilda? Und, atmet sie? Der Brustkorb hebt und senkt sich nicht. Ida? Ich halte mein Ohr über Mund und Nase von Mama und höre keine Atemgeräusche. Ida, atmet sie! Einen Luftstrom spüre ich auch nicht. Ich schüttle den Kopf, weil ich es nicht aussprechen kann. Ida! Ich schüttle den Kopf immer noch. Ida? Ihre Stimme bricht. Meine Stimme bricht. Nein, sie atmet nicht mehr. 10-mal öffne ich in dieser Nacht mit diesem Scheißlied im Ohr die Tür in ihr Zimmer. 10-mal liegt sie da und atmet nicht mehr. Ich frage mich, ob es irgendwann eine Nacht geben wird, in der ich Mama nicht mehr auffinde. Und ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich an diesem Wochenende nicht weggefahren wäre. Kurz vor der Morgendämmerung döse ich vor Erschöpfung noch einmal ein und gleite direkt in die Tiefschlafphase. Am Morgen wache ich mit einer dreckigen Erkältung auf. Ich brauche kurz, um zu checken, wo ich bin, und atme ein bisschen erleichtert aus, als ich checke, wo ich bin. Heute gehe ich vielleicht mit Marianne walken. Obwohl die Nase zu ist, rieche ich den Duft von aufgebackenen Brötchen und Kaffee, folge ihm ins Esszimmer und weiß zunächst nicht, wie ich mich zu dem Frühstückstisch verhalten soll, den ich sehe. Ein Korb mit Brötchen, Marmelade mit roten Plastiklöffeln darin, Honig, ein Teller mit Käseaufschnitt, ein Teller mit Wurstaufschnitt, Butter in einer silbernen Butterschale, weiße SZ-Schnitten. Ich wusste gar nicht, dass es die in Weiß gibt. Zusammenpassende, mit Papageien und Blumen bemalte Teller, Untertassen und Tassen. 3-mal. Ich schaue zu Knut, dann zu Marianne, die wiederum beide zu mir schauen. Und dann zu dem Papagei auf dem 3. noch leeren Teller. Knut sitzt auf dem Stuhl, auf dem ich gestern saß, mit dem Blick zum Fenster. Marianne gegenüber. Ich. Morgen. Knut. Moin. Marianne. Wie geht's dir, Liebes?
Besser, bisschen erkältet. Ich kann heute wieder zurück ins Hostel. Danke nochmal für alles.
Marianne, setz dich doch erstmal.
Die Brötchen sind warm und als ich eins aufschneide und Butter drauf schmiere, schmilzt sie sofort. Ich lege eine weiße SZ-Schnitte darauf.
Ich wusste gar nicht, dass es die in Weiß gibt.
Knut liebt weiße Schokolade. Ich schiebe die warme Brötchenscheibe mit der anschmelzenden weißen SZ-Schnitte in den Mund und schließe kurz die Augen, weil das so gut schmeckt.
Marianne schmunzelt. Knut schmunzelt nicht.
Marianne, du kannst gerne hier bleiben. Das Zimmer ist leer. Also wie du magst.
Knut,
ich kann deine Sachen nachher vom Hostel abholen.
Okay, sage ich mit keinen Tränen in den Augen.
Die Sonne scheint, als hätte es nie einen Sturm gegeben, während Marianne und ich nebeneinander den Bürgersteig entlang Richtung Wald walken. Mit den Nordic Walking Stöcken, auf die ich bestanden habe, laufe ich 2 Schritte pro Bordstein und denke an Tilda und das Märchenspiel.
Ich?
Mit Tilda habe ich oft so ein Spiel gespielt. Immer wenn man die andere auf dem Bordstein überholt hat, durfte man weitererzählen, bis man wieder überholt wurde. Meistens Märchen.
Marianne und ich walken in den Wald hinein.
Ich? Mit Tilda war ich auch oft im Wald.
Der Wald hier ist ganz anders. Nicht so hügelig, dichte Buchenwälder und neben Wald auch noch Meeresluft.
Tilda und ich mussten immer erst einen langen Weg steil bergauf steigen.
Marianne?
Und jetzt seid ihr nicht mehr oft im Wald?
Marianne linst vorsichtig zu mir rüber, hat wahrscheinlich Angst, dass Tilda auch tot ist.
Ich? Tilda ist irgendwann nach Berlin gezogen, um zu promovieren.
Marianne?
Wie alt warst du, als sie weggezogen ist?
11.
Der Tag, als Tilda wegzog, war schlimm. Es war ein Januartag. Ich wurde vom Schneeschippgeräusch geweckt. Das war normalerweise eins der aufregendsten Geräusche. Aber an diesem Januartag, als das erste Mal im Winter Schnee lag, wollte ich nicht zum Fenster springen. Mir war schlecht. Es klopfte 2-mal schnell. Kurze Pause, 3-mal langsam. Und Tilda stand in der Tür.
Tilda, hast du schon aus dem Fenster geschaut?
Ich, gleich.
Wollen wir noch schnell Schlitten fahren, bevor ich fahre?
Ich schüttelte den Kopf. Ich hasse mich immer noch dafür, mich so benommen zu haben. Aber es ging nicht anders. Am Abend zuvor hatte ich auf ihre Frage, ob ich meine Matratze in ihr Zimmer schieben und die letzte Nacht bei ihr schlafen wollte, auch den Kopf geschüttelt. Obwohl ich es so sehr wollte. Ich sehe, wie sie sich zu mir ans Bett kniet, meine Hand in ihre nimmt und sagt,
Ida, ich komme ganz oft her. Du kommst ganz oft nach Berlin in deinen Ferien. Und wenn es nicht funktioniert, dann ziehe ich wieder zurück.
Ich nicke, weil ich ja auch will, dass sie nach Berlin geht, weil sie das verdient hat.
Aber die Traurigkeit ist so stark, weil ich nicht will, dass sie nach Berlin geht, weil ich sie so lieb habe.
Ich sehe, wie ich später vom Fenster aus dem schwarzen Schiff von Viktor zuschaue, als es sich von dem Haus in der Fröhlichstraße 37 entfernt. Wie ich dann den Schneeflocken zuschaue, bis ich irgendwann in die Küche gehe, mir einen Nutella-Toast schmiere und es kurz in die Mikrowelle schiebe.
Marianne?
Und ab da warst du allein mit deiner Mutter?
Ich?
Ja, meistens.
Maximiliane Hecke mit der 3. Folge aus dem Roman Windstärke 17 von Caroline Wahl. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen, das Hörbuch bei Dumont Audio. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Verteidigungsminister Pistorius stellt heute seine Pläne für einen neuen Wehrdienst vor. Zunächst im Verteidigungsausschuss des Bundestages, am Nachmittag dann der Öffentlichkeit. Aus Berlin, Oliver Neuroth.
Der Bundeswehr fehlt Personal. Die Truppe hat etwa 20.000 Soldaten zu wenig. Eine neue Form des Wehrdienstes soll mehr junge Menschen für die Bundeswehr begeistern, so die Idee, die allerdings selbst innerhalb der Ampelkoalition umstritten ist. SPD-Chefin Esken spricht sich ein weiteres Mal gegen eine Wehrpflicht aus. Verteidigungsminister Pistorius dagegen sprach zuletzt davon, dass es ohne einen Pflichtanteil nicht gehen werde. CDU-CSU-Fraktionsvize Wadefuhl erklärt, Pistorius müsse endlich etwas Substanzielles liefern und nicht wieder eine Luftnummer und viele Versprechungen. Ein Modell könnte sein, dass die Bundeswehr an alle 18-Jährigen eines Jahrgangs einen Fragebogen schickt, der ausgefüllt werden muss. Wer dabei Interesse an der Bundeswehr zeigt, könnte zur Musterung aufgefordert werden.
Die Ukraine